SWR Kultur. Gespräch.
Herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch. Heute von den Schwetzinger Festspielen mit Christine Hartauer und mit Stefanie Lohaus, Mitgründerin und Herausgeberin des Missy-Magazins, Journalistin und Autorin. Hallo Stefanie.
Hallo, freut mich.
Wir haben heute Abend hier bei den Schwetzinger Festspielen das Hörtheater Amor Vincitore gehört. Amor Vincitore ist eine eher unbekannte Kantate von Johann Christian Bach. Die wurde hier bei den Schwetzinger Festspielen als Hörtheater neu interpretiert und in Szene gesetzt vom Musiktheater- und Hörspielkollektiv Staatsoper 24. Die Geschichte ist ganz einfach. Ein Mann liebt eine Frau, sie liebt ihn allerdings nicht. Er holt sich Hilfe von Amor mit seinen berühmten Liebesfallen. Und am Ende verliebt sich die Frau also doch in ihn. Er konnte ihr Nein nicht akzeptieren. Amor ist ja ein Gott, den gibt es so nur in diesen Mythen, in diesen Geschichten. Aber wer oder was sind die Amors heute in unserer Gesellschaft, Stefanie?
Ja, ich fand das ganz interessant. Natürlich erstmal den Liebesbegriff, ne? Also ich würde denken, das Stück handelte vor allem von Begehren und Begierde und Wollust, jetzt nicht von der langlebigen Liebesbeziehung, die dann daraus entstehen sollte. Und was ich dachte, ist, dass, wenn wir das übertragen würden auf die heutige Zeit, dann wäre das die Psychologie. Also diese Idee von, man kann ja Gefühle sozusagen nicht erzwingen. Niemand kann das. Niemand kann jemanden verliebt machen. Das geht gar nicht. Und trotzdem gibt es aber heute eben auch, ja, weiß ich nicht, Ratgeber, psychologische Ratgeber in Buchform. Es gibt Coaches, Liebescoaches. Also es kann auch sehr toxisch werden in Richtung der sogenannten Pick-up-Artists, die Männern versprechen, dass sie mit ihren Tricks jede Frau rumkriegen. Es gibt Apps, auch für Frauen zum Beispiel, die dir, wenn du einen Kurs machst, 16 Wochen, dann kriegst du ihn mit deinen WhatsApp-Nachrichten so heiß auf dich, dass er dir immer sofort antwortet und dir zu Füßen liegen wird. So, ich würde sagen, das sind die Amors der heutigen Zeit. Also diese Vorstellung über psychologische Manipulation, irgendwie die Gefühle von anderen zu beeinflussen.
Und diese Kantate heißt ja Amor Vincitore, also die siegreiche Liebe, der siegreiche Amor. Du würdest aber sagen, es geht ja gar nicht um die Liebe.
Naja, es geht halt um, also Eros, ne? Also Amor ist ja auch Eros, Erotik. Also es ist natürlich die romantische Liebe, das Verliebtsein, ne? Das Verknalltsein, das Begehren und so weiter. Und es gibt ja noch viele andere Formen von Liebe, um die es aber jetzt eben weniger geht. Also wir wissen ja nicht, also so wie in der Rom-Com, in der romantischen Komödie, wissen wir ja nicht, was passiert, wenn das Begehren abflacht, die Kinder kommen und so weiter. Es findet alles nicht statt.
Der wird nicht erzählt.
Genau.
Das ist jetzt eine Geschichte, die hier in dieser Kantate nicht zum ersten Mal erzählt wurde, die so schon sehr oft erzählt wurde, quasi die Frau möchte nicht, der Mann möchte unbedingt. Warum ist diese alte Geschichte immer noch so modern?
Also es ist sozusagen Bestandteil von, ich sag mal, patriarchalen Erzählungen, ne? Also wenn wir sozusagen schauen darauf, wie weibliches Begehren, männliches Begehren historisch ja erzählt wurde, wurde Frauen sozusagen ja das Begehren an sich auch erstmal abgesprochen. Also sie muss sozusagen erobert werden. Ihre Lust wird erweckt. Die erweckt sie nicht selber, ne? Also was ja gar nicht stimmt. Also auch Frauen entdecken ihre Lust selbstständig, auch Kinder entdecken ja ihre Lust und so weiter, egal welches Geschlecht. Aber in der patriarchalen Erzählung gibt's das eben nicht, ne? Also die gute Frau, die richtige Frau, die tugendhafte Frau, die hat kein Begehren zu haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um dieses Begehren ja zu erwecken sozusagen, ist von außen durch den Mann gesteuert. Das ist quasi die klassische Geschichte. Und falls es anders wäre, dann wäre sie eben keine gute Frau. Ja, dann wäre sie sozusagen eine gefallene Frau, eine Prostituierte, so die tugendhafte Frau, hat kein Begehren zu haben und wenn, dann wird es eben von außen geweckt.
Ja, Chidoro singt ja auch an einer Stelle, dass sich seine Beharrlichkeit ausgezahlt hat.
Genau.
Woher kriegen wir denn noch so diese Geschichten vermittelt, dass quasi die Frau so tugendhaft zu sein hat, dass die Beharrlichkeit des Mannes sich auszahlen muss, dass er quasi der Jäger ist und sie ist das Reh und irgendwann wird er sie schon bekommen. Also wie sehr prägt uns da auch die Popkultur? Ist die Popkultur da vielleicht auch so eine Art Amor, die uns quasi mit diesen ja, Geschichten mit diesen Liebesfallen, das uns in den Kopf einimpft, dass es so zu sein hat, wie man sich verliebt, wie man eine Beziehung eingeht.
Genau, also ich habe ja schon die romantischen Komödien angesprochen. Ich glaube, ich muss da gar keine Titel nehmen. Jede von uns kennt sie. Das Interessante ist ja eben tatsächlich, dass ich schon denken würde, dass wir seit einigen Jahren einen kulturellen Wandel vollziehen. Also es fällt mir immer schwerer, aktuelle Beispiele zu finden. Also auch wie heute in der Inszenierung werden, wenn klassische Stoffe aufgeführt werden, werden sie häufig gebrochen oder es wird irgendwie problematisiert. Also es ist tatsächlich was passiert. Aber natürlich wirkt diese Erzählung, ja, weiß ich nicht, von Bridget Jones über, also ich denke an diese ganzen Hugh Grant-Filme aus den 90ern oder also Disney-Produktionen und so weiter.
Klar, die ganzen Märchen, die Prinzessin.
Genau, die Prinz, sich aber eben in den Neuinszenierungen ja mittlerweile auch eben ganz häufig ganz anders lesen.
Würdest du sagen, dass man diese Geschichten gar nicht mehr erzählen kann ohne einen Bruch, so wie wir ihn heute eben auch gesehen haben, eben in diesem Hörtheater in der Form, wie es hier inszeniert wurde? Da gab es ja dieses kleine Zwischenstück, wo es um den Begriff Greifopposition ging, wo Amor quasi in ja sehr langsam den Pfeil abgeschossen hat, indem er erstmal darüber reflektiert hat, was die Hände können, vom Streichen bis hin zum Kratzen. Also Hände können sehr liebevoll sein, aber eben auch sehr gewaltvoll. Und dann eben die Greifopposition, er, der greift sie, die ihm gegenübersteht. Braucht es diesen Bruch? Oder vielleicht zunächst einmal, wie hast du dieses Entree oder dieses Zwischenspiel verstanden?
Mhm. Ich musste auch so ein bisschen denken an so Filme wie so Matrix oder sowas, wo die Kugeln so ganz langsam fliegen. Ne? Also diese, also dass sozusagen dieser Moment des Pfeilabschießens sozusagen sichtbar gemacht wird und reflektiert wird. Und was passiert da eigentlich? Genau, und ja, ich habe das jetzt so ähnlich gelesen wie du, also dass eben natürlich diese Idee des Greifens, was mache ich, also es ist eben aktiver Vorgang, ne? Und es steht eben auch in Opposition zu dem, wie das vielleicht erlebt wird. Also wenn wir jetzt Metaphern zu Begehren, Begierde, Verlieben und so weiter haben, dann ist das ja ganz oft so ein, ich werde übermannt von den Gefühlen oder da passiert irgendwas mit mir, was ich nicht steuern kann. Und im Gegensatz dazu steht eben dieser aktive Vorgang, ne? Amor löst etwas aus, macht etwas als Komplize des Mannes natürlich auch. Ne? Es ist keine neutrale Figur, das ist mir auch nochmal aufgefallen.
Wenn wir jetzt, wir hatten jetzt schon einige Beispiele genannt aus dem kulturellen Bereich, die quasi immer wieder diese ähnliche Geschichte, diesen ähnlichen Blick auf Liebe wiedererzählen, neu erzählen. Das ist ja alles Teil einer sogenannten Rape Culture. Rape ist das englische Wort für Vergewaltigung, Culture heißt Kultur. Was versteht man unter diesem Begriff und gehört eine Kantate wie Amor Vincitore damit rein?
Naja, also unter dem Begriff Rape Culture, ich mag den immer nicht so, weil ich den sehr krass finde. Ne? Und aber was damit gemeint ist, ist eben, dass sozusagen Sexismus, also auch subtile Formen von Sexismus zusammengehören mit, ich sag jetzt mal, sexualisierter Gewalt, Femiziden und so weiter. Also dass wir eben quasi in der patriarchalen Kultur, wenn wir stereotype Witze machen, wenn wir eben diese Inszenierung oder diese Idee davon, dass Frauen eigentlich gar kein Begehren haben und sozusagen immer in Anführungsstrichen vergewaltigt werden müssen, weil sie, also wenn sie Nein sagt, meint sie das nicht so ernst und dann kommt halt Amor mit dem Pfeil oder ich muss manipulieren und dann wird sie schon Spaß haben. Das gehört halt genauso dazu, ne? Oder andere Stereotype gehören dazu und also ich nenne das immer so wie eine Steigerungsform. Und dieser, ich sag mal, alltäglichen, weiß nicht, sexistischen Witze, Stereotypen und so weiter, die bilden sozusagen den Bodensatz, die passieren viel häufiger, die beeinflussen unsere Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt, von Geschlecht und so weiter im Alltag. Und dann gibt es sozusagen im Extremfall die Femizide, also Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts, sogenannte früher nannte man es Beziehungstaten, das macht man heute eben nicht mehr. Und die bilden sozusagen die Spitze, aber die kommen eben nichts aus dem Nichts. Ne? Also über die ist man dann sozusagen empört und denkt, woher kommt das? Aber das kommt eben davon, wenn Menschen oder Männer sozusagen diese Vorstellung so verinnerlicht haben. Und da geht es natürlich nicht um Begehren und Begierde, sondern um Macht. Ne? Das ist Machtausübung. Und das fand ich eben auch ganz schön an der Inszenierung jetzt gerade, das Kostüm von Alcidoro mit diesen Narzissten, also ne, das ist mit diesen bunten Dingern, die da so
Knospen
oder Blüten, die da sprossen, die ja auch, also er schmückt sich selber, ne? Also diese narzisstische Komponente, die wir im Kleinen sozusagen in diesem Stück haben, die aber ja als narzisstische Verletzung sozusagen ja auch im Endeffekt zum Mord führt, ne? Oder zu der Auslöschung der anderen Person oder zu der Idee, ich könnte jemanden manipulieren. Das hat ja so eine ganz starke narzisstische Komponente.
Stephanie, quasi die Antwort auf Rape Culture. Das war 2017 der Hashtag MeToo, der für sehr viel Aufsehen, Aufruhr gesorgt hat. Es gab aber 4 Jahre vorher, ich glaube, viele wissen das gar nicht mehr, einen Hashtag, der hieß Aufschrei. Der hat quasi diese ganze MeToo-Debatte damals schon in Deutschland, also quasi national ausgelöst und losgetreten. Wie erinnerst du dich daran? Wie ist es da zum ersten Mal passiert, dass wir hier in Deutschland alle Dinge, die wir gerade kritisch besprochen haben, auch mal in einer größeren Dimension besprochen haben?
Genau, ja, das war ganz spannend. Wer sich daran erinnert, es gab ja damals Rainer Brüderle von der FDP und die Laura Himmelreich, Sternjournalistin, hatte ein Porträt geschrieben und hat in dem Porträt transparent gemacht, dass Herr Brüderle sie permanent quasi sexuell belästigt hat. Also ne, mit irgendwie Sprüchen über ihre Oberweite und so weiter. Also extrem unprofessionell. Und das hat sie einfach mal in das Porträt einfließen lassen. Und das hat dann eben entsprechend für eine Diskussion gesorgt, für eine Debatte. Und daraufhin ist dieser Hashtag Aufschrei entstanden auf Twitter. Anne Wizurek war eine der feministischen Aktivistinnen. Und Frauen in Deutschland haben angefangen, über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt und Sexismus aufzuschreiben, auch alle Geschlechter tatsächlich. Und daraus ist dann eben eine sehr große Debatte geworden, die quasi das vorweggenommen hat, was wir dann international nochmal ab 2017 mit Hashtag MeToo hatten.
Würdest du sagen, dass 2013 dann vielleicht auch die Zeit reif war für so eine Debatte? Oder wie müssen die Bedingungen sein, damit so eine Debatte überhaupt entsteht in einer Gesellschaft?
Also die Zeit war schon viel, viel, viel früher reif. Es gab ja auch davor schon immer, Debatten, also unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Ne? Vielleicht hat man da nicht den Begriff Sexismus benutzt. Aber es gibt also ne, die feministischen Debatten, die Debatten der Frauenbewegung in den 70ern und so weiter. Nein heißt Nein, mein Körper gehört mir und so weiter. Das sind ja alles Debatten, die schon viel älter sind. Und die immer wieder aufploppen und dann wieder abflachen. Und was 2013 natürlich passiert ist, ist die mediale Revolution, also Social Media, ne? Also dass sozusagen über Social Media quasi neue Öffentlichkeiten entstehen konnten, in der eben genau solche Stimmen, die es quasi nicht in die klassischen Medien geschafft haben, laut werden konnten und dadurch eine andere Sichtbarkeit entstanden ist. So, ich glaube, was so Aktivismus angeht, war, also Social Media hat ja auch wirklich, wirklich sehr problematische Aspekte, aber das ist ein Aspekt, der auf jeden Fall positiv zu bewerten ist.
Ja, und von diesem,
nur dadurch entstehen.
Ja, und davon profitiert hat er dann eben auch 4 Jahre später, 2017, die Aktion MeToo, der Hashtag MeToo. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass dieser Ausdruck MeToo von einer schwarzen Menschenrechtsaktivistin namens Tarana Burke ins Leben gerufen wurde, schon 2006, wo eben schwarze Frauen unter diesem Schlagwort auf Social-Media-Seiten, wie zum Beispiel MySpace damals, ihre diskriminierenden Erfahrungen sammeln konnten. Und dieser Hashtag wurde dann von einer weißen Schauspielerin aufgegriffen und dann für MeToo verwendet. Stephanie, du warst ja Gründerin des feministischen Magazins Missy Magazin, bist heute Mitherausgeberin. Wie habt ihr damals diese MeToo-Debatte begleitet?
Wir hatten ja auch schon die Hashtag-Aufschrei-Debatte und so weiter. Und für uns ist das ja sozusagen unser täglich Brot gewesen. Also für uns gab es ja jetzt, also ne, es ist, wir haben uns immer sehr gefreut, wenn unsere Themen, ich sag mal, in die Mehrheitsgesellschaft getragen werden und endlich ernst genommen werden. Aber das sind ja die Themen, an denen wir sozusagen in jedem Heft irgendwie mit dran arbeiten. Deswegen hat uns das jetzt gar nicht so großartig aufgerüttelt oder unsere Arbeit verändert, weil wir sowieso das ja die ganze Zeit gemacht haben. Natürlich haben wir dann darüber berichtet. Genau, also es gibt viele verschiedene Punkte in den letzten Jahren, wo man sieht, wie sich die Gesellschaft verändert hat, wie, ich sag mal, Feminismus, feministische Anliegen in die Öffentlichkeit gebracht wurden. Und jeder davon hat uns immer sehr gefreut.
Wir hatten ja jetzt in der letzten Zeit immer wieder quasi in den Medien Männer, die dann sehr prominent waren als Täter, also jetzt zuletzt Gérard Depardieu, der auf Bewährung verurteilt wurde, dann letztes Jahr etwas, was international die Menschen schockiert hat, der Fall Pellicot, Dominique Pellicot, der seine Ehefrau betäubt hat und mehr als 80 Männer zur Vergewaltigung dargeboten hat. Was ist von MeToo geblieben, wenn wir jetzt immer noch solche prominenten und erschreckenden Fälle haben? Und das sind ja nur die großen, von denen wir etwas...
Naja, was davon geblieben ist, ist, dass sie überhaupt problematisiert werden und dass es tatsächlich Menschen, also dass Männer deswegen ins Gefängnis gehen und dass sie überhaupt sichtbar gemacht werden und dass es überhaupt ein... Also ich finde das immer ganz interessant, auch so intergenerational. Wie kann das denn sein, dass es das immer noch gibt? Nee, der Erfolg ist, dass wir überhaupt drüber sprechen, dass es eine Aufmerksamkeit bekommt, dass das Thema nicht weggeht, dass das Strafrecht verschärft wurde in Deutschland, dass auch berühmte und einflussreiche Personen nicht davonkommen. Das ist der Fortschritt.
Aber liegt darin auch eine Gefahr, wenn man so den Fokus auf einzelne Männer richtet, auf einzelne Täter? Also bei Dominique Pellicot hieß es oft in den Medien irgendwie der Teufel der Provence oder das Monster und so. Aber es ist ja eben kein Teufel, es ist kein Monster, sondern das sind ja eben Ehemänner in diesem Fall.
Genau, also die Täter sind natürlich ganz normale Männer, sage ich mal. Gleichzeitig, finde ich, muss man aber eben auch aufpassen, wir wissen ja, dass die wenigsten Männer Täter sind. Ne? Also sie sind sehr normal, sie sind nicht erkennbar als solche. Und trotzdem, finde ich, muss man eben auch sozusagen aufpassen, dass man nicht in dem Sinne pauschalisiert. Und aber vor allem die große Gruppe der Nicht-Täter, die männlich sind, die eben auch einen Einfluss haben können, anzusprechen, dass sie sozusagen Verbündete werden in diesem, ich sag jetzt mal, Kampf gegen Sexismus und Gewalt. Und
was ich interessant fand, war, dass Macron, der französische Präsident, Gisèle Pellicot sehr dafür gelobt hat, für ihren Mut. Und sie hat ja auch diesen Ausspruch geprägt, die Scham muss die Seite wechseln, weil sie eben nicht anonym geblieben ist in diesem Prozess, sondern sich den Kameras, also vor den Kameras gezeigt hat. Und Macron hat dann eben genau gesagt, sie hat dafür ihren Mut gelobt. 2 Jahre davor, als die ersten Anschuldigungen gegenüber Gérard Depardieu aufkamen, hat er gesagt, ach, das ist eine Menschenjagd, sei Frankreich ganzer Stolz und so weiter. Jetzt wurde Depardieu eben auch verurteilt. Wie oft passiert das immer noch, dass Frauen nicht geglaubt wird, dass man sich zu schnell auf eine Seite schlägt?
Ja, also das passiert sehr, sehr, sehr oft. Also das ist quasi systemisch, kann man sagen. Ich bin keine Rechtsanwältin, aber meine gute Freundin Christina Klemm ist Rechtsanwältin und vertritt vor allem Opfer, hat dazu auch ein Buch geschrieben, das ich sehr empfehlen kann, oder mehrere Bücher mittlerweile. Und sie erklärt sehr gut, wie sozusagen unser Justizsystem eben systematisch, also auch wenn die Beweislage im Endeffekt erdrückend ist, immer noch Ausreden dafür erfunden werden, weil RichterInnen, also auch nicht nur unbedingt männliche RichterInnen, selber auch eben diese traditionellen Vorstellungen von Sex und Begehren und so weiter haben und damit die Täter davonkommen. Und das passiert immer noch sehr oft. Und das, ich meine, bei dem Fall Pellicot war es ja auch nur so ein perfekter Fall, der so perfekt geführt werden konnte, weil es diese ganzen Videoaufnahmen gab. Ne? So, also da gab es sozusagen keine Möglichkeit, das irgendwie noch anders zu interpretieren. Aber sehr, sehr oft wird alles möglichst so interpretiert, dass die Täter dann doch davon kommen.
Du hast gerade das System angesprochen, was sich vielleicht schon verändert hat. Hast du da ein konkretes Beispiel, was sich getan hat? Du hast gemeint, du bist keine Juristin, aber fällt dir da etwas ein, was sich verändert hat?
Naja, also es wurde ja zumindest in 2016 in Deutschland das Strafrecht verändert. Also zum Beispiel, dass bestimmte Fälle von Belästigung im öffentlichen Raum mittlerweile auch nachverfolgt werden. Also auch das, es gibt immer noch einen Haufen Gesetzeslücken. Also Sexualstrafrecht wurde sozusagen reformiert und verschärft und zwar auch auf eine Art und Weise, wie es von betroffenen Verbänden, also Frauennotrufberatungsstellen und so weiter gefordert wurde. Und ich merke auch, also ich leite ja das Bündnis gemeinsam gegen Sexismus. Das ist ein Projekt, was vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, wo wir Materialien verbreiten und vor allem Öffentlichkeitsarbeit machen zu dieser Thematik. Also es gibt eine Selbsterklärung, der alle Unternehmen, auch Kultureinrichtungen, also alle gesellschaftlichen Organisationen, auch Sportvereine und so weiter beitreten können. Und da merken wir schon, dass das Interesse wirklich extrem groß ist, also an Aufklärung, an unseren Materialien, an Schutzkonzepten. Und zwar wirklich in alle Breiten der Gesellschaft hinein, also zum Beispiel auch in so Institutionen wie die Polizei oder die Bundeswehr. Und das, also hat mich selber überrascht, wie uns die Dinge da aus der Hand gerissen werden.
Und gleichzeitig ist es so, es gibt eine neue Studie, die gezeigt hat, dass knapp 25% aller Arbeitnehmerinnen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erleben. Also es reicht von anzüglichen Blicken bis hin zu der berühmten Hand auf dem Knie, bis hin zu, dass Bilder gezeigt werden, die anzüglich sind. Gibt es da eben noch zu viele Stellen dieser Gesellschaft, die nicht in die Verantwortung genommen werden, wie eben diesem Beispiel die Arbeitgeber und dann eben die Arbeitnehmerin weiterhin alleingelassen werden?
Genau, also wie gesagt, an welchem Punkt sind wir? Wir sind an dem Punkt, wo ich froh bin, dass Menschen Materialien bestellen und sie lesen. Wir sind an dem Punkt, wo eigentlich, also es gibt wirklich extrem wenige Studien zu dieser Thematik zum Beispiel, wo Studien erstellt werden, wo das, also der Fortschritt ist sozusagen, es wird sichtbar, es gibt eine Aufmerksamkeit, es wird problematisiert und es wird ernst genommen. Das heißt eben überhaupt gar nicht, es ist kein Thema mehr, sondern im Gegenteil. Es gibt vielleicht das Paradoxon, dass es jetzt viel größer wirkt. Ne? Also wir haben zum Beispiel, hat ja jeder Arbeitgeber, sollte per Gesetz eine Beschwerdestelle haben gegen Diskriminierung, und also gegen jede Form von Diskriminierung. Ganz, ganz viele ArbeitgeberInnen, vor allem auch kleinere, haben das aber gar nicht und wissen das zum Teil auch gar nicht, weil es keine Sanktionen gibt, wenn man die nicht hat. Oder es gibt die, aber niemand weiß davon. Ja, man hat das dann pro forma eingerichtet und dann sagt man, naja, hier gibt es ja keine Beschwerden, bei uns gibt es keinen Sexismus oder Rassismus oder irgendwas, weil es gibt ja gar keine Beschwerden, niemand sagt etwas. Wenn es diese Umfragen gibt, wenn so ein Beschwerdesystem eingeführt wird, wenn darüber aufgeklärt wird, wenn die Materialien da sind, dann gibt es plötzlich ganz viele Beschwerden. 25% in einem Unternehmen von 100 Leuten werden 25 Beschwerden, weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Umfrage, auf welchen Zeitraum die bezogen ist. Ne? Da muss man ja immer gucken, ist das in 10 Jahren 25% oder in einem Jahr oder in 3. Da gibt es verschiedene Studien, auch mit verschiedenen Zahlen. Aber dann kommt dann natürlich was hoch und das ist der Fortschritt. Also der Fortschritt ist sozusagen, dass es sichtbar gemacht wird, dass darüber geredet wird, weil nur dann kann man es ja auch abstellen.
Ja, so wie heute ja auch darüber gesprochen wurde, als Amor die Grenzüberschreitungen angesprochen hat.
Ja, das fand ich ganz spannend. Das fand ich eigentlich nochmal ganz schön, weil es in dem Stück ja eben auch vor allem auch um Begehren und Begierde geht und dieses Thema Grenzüberschreitung natürlich auch eine, ich sag jetzt mal, in der Liebe, im Begehren, im konsensuellen Begehren und in der Wollust, sag ich mal, natürlich auch eine positive Komponente haben kann. Ne? Also wenn es die gegenseitige Grenzüberschreitung ist, das ineinander verschmelzen, mutig sein und so weiter, so wie Amor das im Stück angesprochen hat, dann ist das natürlich ein positiver Aspekt von Grenzüberschreitung und abzugrenzen von dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
Stefanie, der erste Satz in deinem Buch, Stärker als Wut, der lautet, ja, ich bin eine wütende Feministin. Was macht dich wütend oder was hat dich zuletzt wütend gemacht?
Naja, ungefähr alles, worüber wir gerade gesprochen haben. okay, was hat mich zuletzt wütend gemacht? Oh, ich weiß es gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es, also mich macht tatsächlich Diskriminierung, wenn ich sie erlebe oder auch mitbekomme, immer wahnsinnig wütend. Ich hatte letzte Woche einen Fall, da ging es nicht um Sexismus, sondern um Antisemitismus. Da bin ich total wütend geworden. Also habe ich einfach nur ein Gespräch mitbekommen und ich muss dann gehen. Also ich weiß nicht, ich bin nicht so stark, ich kann mich nicht... Und Gewalt ist auch keine Lösung. Sowas macht mich tatsächlich immer wütend, wenn ich merke, dass Menschen irgendwie in Ecken gestellt werden, entmenschlicht werden, projiziert wird. Das macht mich wahnsinnig wütend.
Und hast du das Gefühl, dass du diese Wut konstruktiv nutzen kannst? Weil Wut ist ja auch oft etwas, was einen sehr lähmen, also was einen lähmt und eher verharren lässt.
Naja, also ich nutze es ja, ich habe es zu meinem Job gemacht. Ne? Also ich meine, ich verdiene ja sogar Geld damit. Aber ich glaube, was eben entstanden ist, ist aus dieser Wut sozusagen, ja, also Maßnahmen dagegen zu ergreifen, die Missstände abzuschaffen. Ne? Ich habe als in meinen 20ern habe ich auch öfter mal sexistische Erfahrungen im Arbeitsleben gehabt, weil ich in einem männlichen Feld unterwegs war und
Musikjournalismus?
Ja, nee, das war ein Veranstaltungsbereich. Und wie viele, ja, ich finde es sehr interessant, zum Beispiel auch sehe ich eine Parallele zu Frauen im Handwerk, da haben wir auch zugearbeitet mit unserem Bündnis. Viele Frauen, vor allem in männlich dominierten Bereichen, gehen da einfach raus, ne, und wechseln ihren Beruf, weil das nicht zu ertragen ist, permanent damit konfrontiert zu werden, dass man irgendwas nicht könne oder anders behandelt zu werden. Und so ging es mir auch. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, als ich beim Missy Magazin rausgegangen bin als operativ, habe ich ein Coaching gemacht und habe mit meiner Coachin herausgearbeitet, dass meine Berufsbiografie eine Patriarchatsvermeidungsstrategie ist. Also, dass ich sozusagen tatsächlich wirklich in erster Linie noch mit Frauen oder so Flinterpersonen, sag ich mal, zusammenarbeite. Und das ist wahnsinnig angenehm ist. Also manchmal nervt es auch ein bisschen, aber...
Die perfekte Überschrift für den Lebenslauf. Ja,
genau. Und das ist vielleicht aber auch das Konstruktive. Also eigene Räume zu schaffen, eigene Zeitschrift zu schaffen, Identifikation zu schaffen. Und mir ging es ja auch immer darum, ne, ganz viel meiner Arbeit ist eben nicht nur mit diesen schweren Themen zu arbeiten. Das ist jetzt in der letzten Zeit so geworden, aber mein ursprünglicher Ansatz ist auch das sogenannte Empowerment. Ne? Also eben, ich sage jetzt mal nicht immer auf die Missstände hinzuweisen und zu sagen, nein, 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 so geht's nicht, sondern zu sagen, wie geht's denn stattdessen und wie können wir es denn machen und wie können wir anders zusammenleben, wie können wir besser zusammenleben. Wie können wir die Arbeit von Frauen sichtbar machen? Wie können wir bessere und spannende, gute Kultur und Kunst schaffen, die eben andere Geschichten erzählt und so weiter? Also das ist sozusagen eigentlich der Ansatz meiner Arbeit.
Ja, und die Plattform dafür geschaffen hast du mit Mitstreiterinnen mit dem Missy-Magazin, das ihr 2008 gegründet habt. Was für eine Lücke habt ihr da mitgefüllt in der deutschen Medienlandschaft?
Ja, ich glaube, die Lücke hat sich ganz schön verändert. Das ist ganz interessant, weil als wir angefangen haben 2008, waren wir Ende 20 und sind von uns selber ausgegangen. Ne? Also sozusagen ein Medium zu gründen für... ich sag mal, junge Frauen, die sich mit Kultur beschäftigen und eben so Empowerment suchen und eine Alternative zum klassischen Frauenzeitschriftsjournalismus. Mittlerweile hat sich die Zeitschrift sehr gewandert, ist sehr queer geworden, sehr migrantisch geworden. Also wir sind von dem Gründungsteam ist nur noch eine Person operativ tätig dort, die anderen machen mittlerweile andere Sachen. Und die Lücke hat sich dadurch nochmal gewandelt. Also manchmal ist es jetzt mittlerweile so, dass ich mich auch gar nicht mehr so viel mit allem identifizieren kann. Wobei wir gerade Florentina Holzinger auf dem Cover haben. Also für theaterbewanderte Menschen auch eine ganz tolle Person. Und die Lücke hat sich sozusagen gewandelt. Und wir haben mal festgestellt, es ist auch genauso eine Lücke gewesen und vielleicht sogar noch eine größere. Zumindest haben wir viele AbonnentInnen, wobei leider auch die Kosten immer steigen und wir immer mehr brauchen. Ja, aber die Zeitschrift gibt es eben mittlerweile eben 17 Jahre dann dieses Jahr.
Ihr wart ja damals neben der Emma von Ali Schwarzer quasi das zweite und doch etwas andere feministische Magazin in Deutschland. Und ihr seid ja in den 2000ern in der Zeit rausgekommen. Da gab es einige Bücher, ich muss mal kurz gucken, die hatten ganz tolle Titel, die da auch erschienen sind, zum Beispiel die neue F-Klasse, warum die Zukunft von Frauen gemacht wird, oder das F-Wort, Feminismus ist sexy. Habt ihr das F-Wort, also ist Feminismus heute sexy und endlich cool, und was hat das Missy-Magazin dazu beigetragen?
Naja, ich fand, das war ganz interessant, weil als wir damals eben angefangen haben, durfte man Feminismus quasi nicht in den Mund nehmen. Ne? Also es war ganz verpönt und uns wurde auch abgeraten davon, das Wort aufs Cover zu schreiben. Wir hatten ein Mediencoaching und der Coach hat immer gesagt, sagt auf gar keinen Fall, ihr seid Feministin, dann denken alle, ihr seid furchtbar unsympathisch und so weiter. So, und diese Bücher, die kamen kurz vorher, die sind sozusagen ein Ausdruck davon, dass eben ja, zwar die Feststellung gab, nein, Geschlechtergerechtigkeit wurde noch nicht erreicht und gleichzeitig aber, dass wir irgendwie dieses Wort wieder rehabilitieren müssen. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Mittlerweile habe ich ein bisschen Sorge, dass das Pendel gerade wieder zurückschlägt. Und ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt unser einziger Verdienst, aber ich würde schon denken, dass wir dazu beigetragen haben, gemeinsam mit Beyoncé vielleicht und natürlich auch vielen anderen AutorInnen, InfluencerInnen und so weiter.
Genau, Beyoncé hatte beim ihrer Konzerte einmal ganz groß hinten auf der Bühne Feminist stehen gehabt und sich damit quasi als Feministin geoutet.
Genau, man muss halt eben nur immer aufpassen, ne? In dem Moment, in dem es Mode wird, wird es auch so ein bisschen sinnentleert.
Würdest du sagen, das ist jetzt der Fall?
Also momentan.
Ist so einem T-Shirt-Aufdruck verkommen?
Naja, mittlerweile würde ich eben fast sagen, wir müssen aufpassen, dass es, oder wir müssen gucken, dass es keinen Backlash gibt. Also wir sehen ja gerade diese Angriffe auf Gleichstellung, auf Diversity-Maßnahmen in Unternehmen, also alles, was in die Richtung geht, wird eben gerade angegriffen.
Genau, aber was man ja auch beobachten kann, um nochmal das Thema Wut aufzugreifen, ist ja, dass es, also das sind Dinge, auf die kann man wütend sein, sollte man wütend sein. Und gleichzeitig gibt es auch eine große Wut zwischen feministischen Bewegungen. Also es gibt zum Beispiel eine Wut auf Feministinnen oder auf Frauen, die sich als Feministin bezeichnen, aber Transmenschen und ihre Menschenrechte nicht anerkennen. So, und so gibt es eben diese Grabenkämpfe. Wie blickst du darauf? Wie sehr schaden sie uns?
Also ich finde grundsätzlich ja Konflikt wichtig, auch innerhalb sozialer Bewegungen müssen Themen auch ausdiskutiert werden und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ansätze und aus meiner Perspektive gibt es nicht den einen richtigen Ansatz, der jetzt quasi alle Probleme löst, ne? Sondern alle feministischen Ansätze haben verschiedene Schwerpunkte zum Beispiel, kommen aus unterschiedlichen Ecken, haben ihre weißen Flecken von Dingen, die sie nicht wahrnehmen, können auch diskriminierend sein gegenüber anderen. Und in dem Sinne finde ich eben nicht, dass das unbedingt unnütze Grabenkämpfe sind, sondern dass das wichtige Konflikte sind, die ausgetragen und besprochen werden müssen. Was mich stört, aber das sehe ich auch in anderen Debatten, ist, dass es dass ich manchmal denke, es sollte trotz allem die Möglichkeit weiterhin bestehen, auch trotz unterschiedlicher Haltung zusammenzuarbeiten an wiederum anderen Konfliktlinien, weil ich glaube, dass wir das gerade sehr dringend brauchen.
Wäre das oberste Ziel des Feminismus? Würdest du das gerade priorisieren, zu sagen, dass man jetzt eben zusammenstehen sollte aufgrund eines Backlashes, wie man jetzt zum Beispiel in den USA beobachten kann, wo Abtreibungsrechte quasi also sehr eingeschränkt bis hin zu abgeschafft worden sind, wo das Wort Frau zum Beispiel aus offiziellen Dokumenten gestrichen wird, wo Geschichte umgeschrieben werden soll. Findest du Zusammenhalt quasi jetzt erstmal auf Platz 1 der To-Do-Liste?
Also ich glaube, es ist noch nicht schlimm genug in Deutschland. Ich glaube, wenn es schlimmer wird, wird es auch passieren. Ja, also gemeinsame Feinde schaffen Verbindung. Ich bemühe mich immer, die Diskursräume offen zu halten und es glückt aber nicht. Aber ne, es gehören immer mehrere dazu. Wenn die andere Seite nicht möchte, möchte sie nicht. Ich würde sagen, die Priorität liegt nach wie vor daran zu schauen, dass also Lobbyarbeit zu machen und laut zu sein, damit der Backlash möglichst, also nicht kommt oder möglichst gering, also ich weiß nicht, er ist schon da, ne? Aber dass er uns nicht so arg beeinflusst, wie jetzt zum Beispiel das in den USA schon passiert ist. Das sehe ich aber in Deutschland tatsächlich noch nicht oder nicht kommen gerade. Aber es ist wirklich schwierig. Also man wusste jetzt zum Beispiel nicht genau, wer wird eingesetzt im Familienministerium, wie sieht der Koalitionsvertrag aus. Also es geht so ganz präzise um, was macht die Regierung, was macht die Politik, so ganz, ganz, ganz konkret. Und da haben wir jetzt gesehen, es gibt einen Stillstand, würde ich denken, aber es dreht sich gerade momentan in Deutschland zumindest nicht zurück. Hm. Und ein bisschen Fortschritt zum Beispiel bei diesem Gewaltthema gibt es schon, weil dieses Gewalthilfeschutzgesetz, was ja dieses Jahr, Anfang des Jahres noch verabschiedet wurde, das wird jetzt nochmal ausgearbeitet und da gibt es schon noch die Möglichkeit, dass das auch gut ausgearbeitet wird.
Du bist nicht nur tätig im Bündnis gegen Sexismus, sondern auch in einer NGO, EAF Berlin heißt die. Das war die erste NGO, die sich in Deutschland unabhängig von der Politik und für die Politik und in der Wirtschaft dafür eingesetzt hat, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Und es ist ja so, dass unser neuer Bundeskanzler Friedrich Merz jemand ist, der sich nicht für Geschlechterparität ausspricht, der sich nicht für eine Quote ausspricht. Was würdest du ihm erwidern?
Also tatsächlich kann er sich das gar nicht mehr leisten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Also ich glaube, Friedrich Merz weiß ziemlich genau, also das stimmt nicht ganz, dass er sich nicht dafür ausspricht, weil er muss so ein wenig, weil die Diskussionen, wie sie in der CDU laufen, ihm gar keine andere Wahl geben. So, es fällt eben auf, dass, also sein engster Beraterkreis besteht ja nur aus Männern, ne? Also, aber er muss tatsächlich aufpassen, dass er, wie er sich dazu verhält. Und was würde ich ihm antworten? Naja, also ich meine, ohne Geschlechterparität, vor allem in der Politik, fehlen einfach extrem wichtige Perspektiven. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Die Unterrepräsentanz von Frauen oder auch von anderen Gruppen in der Politik macht einfach unsere Politik schlechter anstatt besser. Wenn da immer nur die gleichen Menschen mit den gleichen Erfahrungen sitzen, dann kommt da eben auch die entsprechende Politik bei raus.
Ja, diese Frage wurde auch bei der Bundespressekonferenz gestellt, eben mit Blick darauf, dass dieser enge Beraterkreis von mehr als nur aus Männern besteht. Und der Regierungssprecher meinte, na gut, aber die haben ja auch alle Frauen und Schwestern und Kinder oder so in die Töchter.
Entschuldigung. Ja, das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Ich bin auch Feminist.
Ich habe eine
verheiratet.
Tochter.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja immer noch die Frage, mit welchen. Ne? Genau, meine Frau ist ja für den Haushalt zuständig. Da ist sie die Chefin und ich ordne mich unter. Genau, also das zeigt natürlich, dass die Person, die das so äußert, einfach nichts verstanden hat. Ich meine, anders mehr kann man dazu ja eigentlich nicht sagen. Ne?
Du plädierst in deinem Buch für einen Begriff aus den 80ern, transformativer Feminismus, dass wir den wieder aufleben lassen sollten. Was heißt das? Das klingt sehr... sehr groß.
Ja, die Idee ist sozusagen, dass wir eben schauen, wie Feminismus tatsächlich, ich persönlich bin eben jemand, der, ich schaue auf das, was wir wirklich erreichen können, ja, also mir sind oft, ich habe ja auch studiert und so weiter und die Theorie gelesen, aber es geht ein bisschen in die Richtung von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich immer das Gefühl habe, wenn Feminismus hangelt sich zu oft an der Theorie lang und versucht dann eben entsprechend bestimmte Themen umzusetzen und bleibt dabei aber ganz oft zu, ich sag mal, vielleicht zu utopisch oder es geht nur in die eine Richtung, die Interessen von anderen Personen werden nicht mit in den Blick genommen. Und die Idee von transformativem Feminismus, vielleicht auch pragmatischem Feminismus, lautet eben, dass ich wirklich Gesellschaft verändern möchte, also nicht nur theoretisch und nicht nur etwas anstrebe, was irgendwann eine Utopie ist, wie, keine Ahnung, die Beendigung jeglicher Gewalt. Ist eine super Idee, halte ich aber für eher unrealistisch. Und eben dann genau schaue, was brauche ich dafür, wie kann ich zusammenarbeiten mit den entsprechenden AkteurInnen, um sozusagen die Gesellschaft immer stückweise einen Schritt weiterzubringen und weniger gewaltvoll und gerechter zu machen.
Was du in deinem Buch Stärker als Wut sehr stark machst, ist, dass du über diese feministische Geschichte und Entwicklung auch immer mit deinem Privaten verknüpfst. Also quasi das Private ist auch politisch. Du bist selbst 1978 in Dinslaken geboren und deine Mutter war berufstätig, sie war Hauptschullehrerin und du hast auch sehr viel Zeit bei deiner Großmutter verbracht. Also du bist nicht quasi in diesem BRD-Setting der 70er aufgewachsen, wo man im Reihenhaus lebt mit Vater, Mutter, Kind und der Vater nimmt sein Aktentäschchen und geht morgens zur Arbeit und die Mutter ist zu Hause und macht das Mittagessen. Wenn man von der Schule kommt, ist sie dann da. Sondern du hast eben zwei, deine Großmutter war auch berufstätig, schreibst du, zwei Frauen erlebt, die beide berufstätig waren und mit denen du eben viel Zeit verbracht hast, mal bei der einen, mal bei der anderen. Hat dich das auch in deinem Feministischsein geprägt und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall, würde ich denken, weil erstmal ist es, also habe ich mir nie vorgestellt, dass ich, also diese Idee von Hausfrau ist mir wirklich völlig fremd gewesen, also habe ich überhaupt nicht, war für mich unvorstellbar, ist es auch bis heute. Und feministisch, ich meine, ganz interessanterweise wäre meine Oma wahnsinnig gerne Hausfrau gewesen, die konnte sich das halt nicht leisten. Ne? Also das war ja sozusagen das Erstrebenswerte in den 50ern, 60ern und 70ern und so weiter, war ja Hausfrau zu sein, das war halt eben nur eine Arbeiterin. Also die hatten einfach nicht genug Geld. Das war Ruhrgebiet, mein Opa war Bergmann, meine Oma war Putzfrau. Und die wäre wahnsinnig gerne Hausfrau gewesen. Die Wohnung war wirklich so, dass man immer vom Boden essen konnte und sie hat immer unfassbare Drei-Gänge-Menüs gekocht, klassisch und ja, in dem Sinne, sie war auf gar keinen Fall feministisch. Ne? Das war sozusagen der Pragmatismus der Arbeiterklasse und mein Opa hat zum Beispiel auch wahnsinnig viel im Haushalt geholfen. Der hatte Schichtdienst, also da ergibt sich dann sozusagen quasi ein egalitäres Geschlechtermodell aus dem Alltag heraus, das aber gar nichts mit Wunschvorstellungen zu tun hat. Und meine Mutter wiederum, ne, das war dann das Ding, meine Mutter wiederum, die sollte quasi, wurde sich auch eine Berufstätigkeit durchaus gewünscht, aber auch sehr speziell, dass sie Sekretärin wird bei der Sparkasse. Und meine Mutter war dann, ich sag mal, ein wenig 68er beeinflusst, also ein bisschen später, ich glaube 72 hat sie Abi gemacht. War auch schon ein Thema, dass sie das überhaupt machen konnte, also nur mit Schüler-BAföG. hat dann eben entschieden, dass sie studiert und ja, die war schon relativ feministisch, also es gab Emma-Ausgaben und so weiter und habe mir auch immer feministische Kassetten und Popkultur sozusagen, Kinderbücher gekauft. Da war ich in dem Sinne dann schon beeinflusst.
Du hattest es vorhin angesprochen, dass du in einem Umfeld tätig warst, in der Veranstaltungsbranche, wo du mit sehr vielen Männern in Berührung warst, die dir deine Kompetenz allerdings abgesprochen haben. War das so dein Erweckungserlebnis, dass du gemerkt hast, man hat nicht die gleichen Voraussetzungen als Frau wie Männer in dieser Welt?
Ja, interessanterweise waren meine Kollegen total super. Die waren gar nicht, die Kunden waren das Problem.
Ah ja, okay.
Ich hatte ganz tolle Kollegen, die das richtig cool fanden, dass ich da war und so weiter, aber die Kunden haben mich alle nicht ernst genommen. Aber was war nochmal die Frage?
Ein Erweckungserlebnis.
Ach, mein Erweckungserlebnis. Nee, das passiert, glaube ich, so Stück für Stück. Ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich schon zum Beispiel meine Mutter, so feministisch wie sie war, hat und so berufstätig wie sie war, war sie immer zuständig für, weiß ich nicht, Wäsche bügeln, bestimmte Sachen im Haushalt. Also habe ich schon zum Beispiel als wahnsinnig ungerecht wahrgenommen. Ja, es gibt so lustige Einträge in meinem Teenager-Tagebuch, wo ich mich genau die Frage stelle, bin ich Feministin? Und ich sage so, ah nee, aber niemals werde ich einem Mann die Wäsche bügeln. Habe ich auch noch nie. Und dann würde ich denken, sind das eben so ganz viele verschiedene, ne, Mikroaggressionen, worüber wir gesprochen haben, oder Begebenheiten, wo, ja, dass es so schrittweise passiert ist, dass ich dann eben gemerkt habe, oh man, ich bin ja irgendwie doch Feministin, weil es ist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Und ich kann es eben nicht selber entscheiden. Ne? Ich kann mich natürlich entscheiden, wem ich die Wäsche bügel. Also diese berufliche Erfahrung war tatsächlich ein Einschnitt, wo ich gedacht habe, wow, ich kann mir ja tatsächlich gar nicht wirklich frei aussuchen, was ich für einen Beruf ausüben möchte. Also weil ich da einfach so mit Nachteilen konfrontiert werde oder mit Verhaltensweisen, die ich nicht aushalte. Aber davor gab es schon viele andere kleine Sachen. Ne?
Was wir jetzt heute in diesem Gespräch gemacht haben, wir haben ganz viel darüber gesprochen, quasi was so die Grenzen sind und in welchem Raum wir uns gerade bewegen. Das hat ja auch Amor ganz zum Schluss auch nochmal quasi uns mitgegeben, uns Zuschauern und Zuschauerinnen, dass wir über unser Begehren, über unsere Grenzen, dass wir darüber ins Gespräch kommen und das einmal genau ausdiskutieren untereinander. Ist das auch eine Lösung, die uns als Gesellschaft gut täte?
Auf jeden Fall. Also das knüpft wieder an das, was ich vorhin geschrieben habe, was wir gerade machen, Daten sammeln, uns beschweren und so weiter. Also diese Enttabuisierung von diesen Themen, ja, die Enttabuisierung von eben Gewalt, Sex, Grenzüberschreitung und so weiter, das besprechbar zu machen, darüber zu sprechen, wie fühle ich mich, was löst das bei mir aus, was löst das beim Gegenüber aus, die Differenz und die Verschiedenheit zu ertragen, ne? Zu ertragen, dass die andere Person halt echt nicht in mich verliebt ist und mich auch nicht begehrt. Ne, das besprechbar zu machen, zu ertragen, ich glaube, das ist quasi die... Ja, also das würde extrem viel lösen und uns extrem viel weiterbringen und ganz viel von diesen Antisexismus oder Präventionsmaßnahmen zu sexueller Belästigung sind im Endeffekt genau das, also Kommunikation über Grenzen.
Und wie müssten die Bedingungen dafür aussehen, dass wir in dieses Gespräch treten können? Mhm,
ja, das fragen auch immer ganz viele. Ganz viele wollen immer, wir machen ja auch so Trainings dazu, wollen immer eben, wie wehre ich mich, wenn jetzt der sexistische Spruch kommt? Und dann gibt es da so Lösungen, ne? Man kann halt so, also sagen halt, nein, das war jetzt aber irgendwie problematisch, bitte lass das. So, ne? Also ganz einfache Sachen und dann sagen die, ach, aber ich traue mich das nicht. Und der Grund ist, dass es eben nicht als, also wir sind ja in Gruppen, wir sind ja soziale Wesen, wir möchten in der Gruppe akzeptiert werden und zwar alle von uns. Im Job möchten wir vielleicht auch gerne Karriere machen, ne? Oder wir wollen auf jeden Fall nicht benachteiligt werden, wir wollen nicht den Job verlieren, wir wollen nicht die hysterische Kollegin sein, die immer nur rummeckert oder sowas. Ja? Und die Voraussetzung dafür, dass mit das ansprechbar möglich ist, ist, dass es dazu ein Konsens ist, dass es okay ist. Und das müssen quasi in dem Sinne die Organisationen, die Führungskräfte und so weiter vorgeben und vorleben, dass es in Ordnung ist.
Und wenn wir das schaffen, um wirklich dieses letzte Bild, das wir heute Abend gesehen haben, in der Kantate im Hörtheater aufzugreifen, hier bei Amor Vincitore, die beiden offenen Fenster, wäre das quasi so die Perspektive, die wir erreichen könnten, diese Offenheit?
Ja, offene Fenster sind ja auch gut, da kann man auch nochmal abhauen, falls es nicht klappt. Ja, aber so ein bisschen Ausblick, frischer Wind tut auf jeden Fall gut.
Stefanie Lohaus, Mitgründerin und Herausgeberin des Missy-Magazins, Feministin, Autorin und Journalistin. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und hier bei den Schätzinger SWR-Festspielen am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer. Dankeschön.